Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Fußballkrawall in Ägypten. Nach den tödlichen Ausschreitungen in einem Stadion richtet sich die Wut gegen Polizei und Regierung. Wir haben die Hintergründe. Bewilligungen gegen Fußballkrawalle in der Schweiz, das wollen die kantonalen Polizeidirektoren. Wir fragen, was bringt das? Freundschaft mit Assad, das war einmal. Heute steht die Türkei auf der anderen Seite.
Sie ist komplett auf den Seiten der Opposition. Sie ist vielleicht sogar eigentlich das wichtigste Land für die Opposition gegen Assad.
Sagt der Nahost-Korrespondent der Zeit. Und so spendet Pater Meyenberg Trost in Nairobi. Besuch im überfüllten Frauengefängnis Langgate. Echo der Zeit. Am Mikrofon Roman Villinger. Mindestens 70 Tote und Hunderte Verletzte, das ist das Resultat von Ausschreitungen nach einem Fußballspiel in Ägypten. In Port Said am Mittelmeer griffen Fans der Sieger die Spieler und Anhänger der Verlierer an. Die Polizei griff kaum ein. Sie hat, so wird vermutet, möglicherweise sogar zum Blutbad beigetragen. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer.
General Tantawi, der Chef des ägyptischen Militärregimes, verhängte eine dreitägige Staatstrauer und versprach eine Untersuchung der schweren Ausschreitungen von Port Said. Die Untersuchung werde klären, so Tantawi, wer hinter dem Gewaltausbruch stehe. Doch viele Ägypter glauben zu wissen, dass es Kräfte des alten Regimes und der regierende Militärrat selber seien, die hinter den Krawallen stünden, wie dieser Einwohner von Kairo. Er spricht von einem Verbrechen des alten Regimes.
It is a crime done with the, from the old regime.
Nicht nur auf der Straße, auch im Parlament wurde dieser Verdacht geäußert. Dort forderten Abgeordnete den Rücktritt des Innenministers und des Generalstaatsanwaltes. Bei einer Protestkundgebung verlangten die Fußballfans und die Aktivisten den Rücktritt von General Tantawi. Was in Port Said geschehen sei, sei ein Angriff auf die Revolutionäre, sagen sie. Die Fußballfans, in Ägypten Ultras genannt, sind seit dem Aufstand vor einem Jahr Teil der Revolution und haben sich viele Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Die Rolle der Polizei gestern steht im Zentrum der Debatte. War sie nur überfordert oder trug sie aktiv zur Gewalt bei? Diese Frage wird heftig diskutiert. Viele Ägypter misstrauten der Polizei und gäben ihr die Schuld, sagt der Kairoer Politologe Magdi Abdelhaj.
Particularly many people single out the police force.
Am Nachmittag trat der Gouverneur von Port Said zurück und die Führung des ägyptischen Fußballverbandes wurde entlassen. Der Sicherheitschef von Port Said ist in Haft. Im Moment findet ein Protestmarsch im Zentrum Kairos statt, zu dem die Fußballfans aufgerufen haben.
Irene Meyer, mit ihr sprechen wir über die politische Bedeutung des Fußballmassakers von Port Said. Gleich nach den Nachrichten mit Ursula Vogler.
Justizministerin Somaruga macht die Reorganisation des Bundesamtes für Migration teilweise rückgängig. Die Reorganisation veranlasst hatte die frühere Justizministerin Wittmer-Schlumpf. Neu sollen Asylverfahren und Rückkehr nicht mehr von einer Stelle bearbeitet werden. Bundesrätin Somaruga will wieder eine Abteilung schaffen, die eigens für die Rückkehr abgewiesener Asylsuchender zuständig ist. Dann soll ein stellvertretender Direktor ausschließlich für den Führungsstab verantwortlich sein. Und das Bundesamt für Migration beantragt 50 bis 60 zusätzliche Stellen, um alle Asylgesuche bewältigen zu können. Im Asylbereich soll zudem die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Italien verbessert werden. Das Bundesamt für Migration schickt zu diesem Zweck eine Verbindungsperson nach Rom. Es geht vor allem um Personen, die vor dem Asylgesuch in der Schweiz bereits in Italien ein Gesuch gestellt haben. Eigentlich kann die Schweiz diese Leute nach Italien zurückschicken, was aber nicht immer funktioniert. Fußball- und Eishockeyspiele der zwei obersten Ligen sollen künftig nur mit Bewilligung stattfinden dürfen. Daran halten die kantonalen Polizeidirektoren fest. Mit der Bewilligungspflicht wollen sie die Sportclubs stärker in die Verantwortung nehmen. Der Vorschlag der Polizeidirektoren geht der Swiss Football League zu weit. Die Volksinitiative Ja zur Abschaffung der Wehrpflicht ist zustande gekommen. Wie die Bundeskanzlei mitteilte, sind fast 107.000 der eingegangenen Unterschriften gültig. Die Initiative wurde unter anderem von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee lanciert. Die beiden Rohstoffkonzerne Glencore und Xstrata prüfen eine Fusion. Xstrata bestätigte entsprechende Gespräche. Einzelheiten gab der Konzern nicht bekannt. Der Rohstoffhändler Glencore und der Minenbetreiber Xstrata waren vor gut 10 Jahren aufgespalten worden. Heute ist Glencore mit einer Beteiligung von 30% Großaktionär von Xstrata. Beide Konzerne haben ihren Hauptsitz in Zug. Die Deutsche Bank hat ihre Gewinnziele für das vergangene Jahr verfehlt. Zum letzten Mal unter der Führung des Schweizers Joe Ackermann verdiente die Bank 4,3 Milliarden Euro. Das ist deutlich weniger als angepeilt. Grund sei die Schuldenkrise. Deshalb seien die Erträge im Investmentbanking zurückgegangen, so die Deutsche Bank. Für Spanien und Portugal hat sich die Situation an den Kapitalmärkten offenbar verbessert. Spanien konnte sich 4,5 Milliarden Euro besorgen. Verkauft wurden Anleihen mit einer Laufzeit von 3 bis 5 Jahren. Die Zinsen dafür sind tiefer als im Januar. Auch Portugal erhielt Geld über 1,5 Milliarden Euro. Für kurzfristige Papiere sanken die Zinsen ebenfalls leicht. In Griechenland haben die Rentenkassen die Auszahlung von rund 63.000 Renten gestoppt. Das Geld sei jeweils an Personen gegangen, die es gar nicht gibt, oder die Empfänger waren bereits verstorben. Das geht aus einem Bericht des griechischen Arbeitsministeriums hervor. Dadurch, dass die Zahlungen eingestellt wurden, erhofft sich der Staat 450 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr. In Italien erschüttert ein neuer Korruptionsskandal die zweitstärkste Partei im Parlament, den Partito Democratico. Ein Senator, Luigi Lusi, hat zugegeben, Parteigelder veruntreut zu haben. Es geht um 13 Millionen Euro, die Lusi abgezeigt haben soll. Damals war Lusi Finanzchef der Zentrumspartei Margherita. Diese ging später auf im Partito Democratico. Senator Lusi wurde nun aus der Demokratischen Partei ausgeschlossen. In Japan sind aus dem zerstörten Atomkraftwerk Fukushima 8,5 Tonnen radioaktives Wasser ausgelaufen. Das teilte die Betreibergesellschaft TEPCO mit. Die Strahlung sei gering und es sei kein Wasser ins Freie gelangt. TEPCO hatte das Volumen des radioaktiven Wassers zunächst auf 6 Liter geschätzt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.064 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.707 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,45 gehandelt und der Dollar zu 91,51 Rappen. Das Wetter. Morgen ziemlich sonnig, über dem Mittelland Hochnebelfelder, in den Alpen einige Wolkenfelder. Die Temperatur in der Nacht minus 12 Grad, am Nachmittag mit Biese minus 9 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Hooligans in Ägypten. Wie viel Politik steckt hinter dem Blutbad von Port Said? Hooligans in der Schweiz. Wie viel Gewalt können Bewilligungen vermeiden? Erdogan und Assad. Was aus der türkisch-syrischen Freundschaft geworden ist. Merkel und Wen Jiabao, wie die deutsche Kanzlerin in China die hohle Hand macht. Dann Parlamentswahlen unter dem Emir. Die sind umkämpfter, als man denkt. Gentests für alle. Die sind mindestens so umkämpft, umstritten, wie man denkt. Und 100 Gefangene pro Raum, eine Toilette für alle und ein Schweizer Pater als Lichtblick. Die Reportage aus dem Frauengefängnis in Nairobi. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Mehr als 70 Menschen sind gestern bei den Ausschreitungen nach einem Fußballspiel im ägyptischen Port Said ums Leben gekommen. In Ägypten, wir haben es gehört, kursiert der Verdacht, hinter dem Blutbad stecke ein politisches Manöver. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Nahost-Korrespondentin. Irene Meyer, was spricht für die These, dass Polizei und Politik hinter dem Gewaltausbruch stecken?
Es gibt ein paar seltsame Zeichen, die einen zumindest stutzig machen. Zum Beispiel wird übereinstimmend gemeldet, dass zum ersten Mal überhaupt bei einem solch wichtigen Fußballspiel der Gouverneur von Port Said und der Polizeichef nicht dabei gewesen seien. Und das interpretieren manche als Hinweis, dass diese Leute eben gewusst hätten, was da geschehen werde. Dann fragen sich zum Beispiel auch viele, warum die Anhänger der siegreichen Mannschaft auf die Verlierer losgingen. Das sei auch nicht üblich. Und normalerweise gibt es Sicherheitskontrollen bei ägyptischen Fußballspielen. Hier aber konnten viele Leute mit Messern und Waffen ins Stadion.
Und die Sicherheitskräfte haben offenbar auch nicht wirklich durchgegriffen.
Nein, das belegen die Fernsehbilder deutlich. Es war kein großes Polizeiaufgebot da und die Polizisten, die da waren, haben offensichtlich nicht versucht, die Gewalt einzudämmen. Im Gegenteil, es gibt jetzt Augenzeugen, die behaupten, die Polizisten hätten sogar die Tore zur Fanmeile selber geöffnet, damit die aggressiven Fußballfans aufs Feld gelangen konnten.
Diese gewaltbereiten Fußballfans, diese Ultras, waren ja quasi die Speerspitze der Revolution gegen Präsident Mubarak, und zwar die Ultras beider Clubs, die gestern gespielt haben. Wieso gehen die jetzt so brutal aufeinander los?
Da bleibt auch ein Fragezeichen. Die Anhänger dieser beiden Teams haben zwar eine lange Geschichte und Gewalt ist da keine Seltenheit gewesen bei den Spielen, aber das Ausmaß dieser Gewalt jetzt in Port Said ist so extrem. Und dazu kommt auch, dass die Fußballfans seit der Revolution ihre Rivalitäten immer wieder beiseite geschoben haben, damit sie eine einheitliche Front in der Revolution selber bilden können. Und das alles passt einfach alles nicht zusammen.
Und wie wird das jetzt politisch aufgearbeitet?
Ja, so aufarbeiten ist vielleicht ein sehr großes Wort. Es wird vor allem reagiert. Man sieht auch politischen Aktivismus mit Entlassung von Offiziellen in Port Said oder im Fußballverband. Aber das allein wird nicht genügen. Das Parlament ist sehr gefordert. Es verlangt jetzt eine schnelle und umfassende Untersuchung. Und reagiert wird vor allem auf der Straße. Auch jetzt im Moment findet eine Protestkundgebung vor dem Innenministerium statt. Und die jüngsten Meldungen sagen, es komme bereits wieder zu Gewalt. Es werden Steine geworfen und die Polizei setze Tränengas ein.
Proteste gibt es in Ägypten ja nicht erst seit heute. Die Unzufriedenheit mit den regierenden Militärs ist groß in Ägypten. Könnte dieses Massaker auf dem Fußballfeld die gegenwärtige politische Krise noch vertiefen?
Ich glaube nicht könnte. Sie wird die Krise vertiefen, mit Sicherheit. Die Stimmung in Ägypten ist extrem schlecht, ein Jahr nach der Revolution. Und jetzt kommt noch mehr Bitterkeit dazu. Die Revolutionäre stehen nach einem Jahr da mit leeren Händen und in diesem Jahr ist so viel Blut geflossen. Ich glaube, die Muslimbrüder könnten als stärkste politische Fraktion eventuell die Dynamik positiv verändern, wenn sie jetzt gemeinsam mit den liberalen und revolutionären Kräften den Rücktritt des Militärrates verlangen würden, denn dann müssen sich die Generäle bewegen Richtung Baracken. Aber es gibt bislang eben kein Signal, dass die Islamisten sich von den Militärs wirklich lösen möchten.
Besten Dank, Irene Meyer. So wie in Port Said geht es auf Schweizer Fußballplätzen zum Glück nicht zu und her. Trotzdem wird die Gewalt rund um Fußballspiele auch hierzulande wieder Thema sein, wenn nächstes Wochenende die Rückrunde in der Schweizer Fußballmeisterschaft beginnt. Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren hat heute bekannt gegeben, wie sie Fußball- und Eishockeyspiele der beiden obersten Ligen bewilligungspflichtig machen wollen. Die Fanorganisationen finden das übertrieben. Sportredaktor Ueli Reist.
Die Regeln auf dem Spielfeld sind klar. Und wer sie durchsetzt, auch der Schiedsrichter. Geht es um das angemessene Verhalten außerhalb des Spielfeldes, gehen die Meinungen weit auseinander. Und da wollen die Behörden nun das Heft fester in die Hand nehmen. Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren, KKJPD, hat ihre Maßnahmen im Kampf gegen die Gewalt an Sportveranstaltungen ergänzt. Sie will, dass Fußball- und Eishockeyspiele der beiden obersten Ligen künftig von den Behörden bewilligt werden müssen. Sämtliche Kantone sind damit bereits einverstanden. Karin Keller-Sutter, die Präsidentin der KKJPD.
Ja, man kann damit natürlich die Clubs etwas in die Pflicht nehmen. Man kann auch gezielte Auflagen, beispielsweise bei den Zutrittskontrollen, bei den Anreisen der Fangruppierungen, die in die Kurven wollen, oder auch andere technische Auflagen kann man verfügen.
Die Behörden können beispielsweise bei Hochrisikospielen den Alkoholausschank verbieten, die Zutrittskontrollen verschärfen oder An- und Abreisewege der Gästefans bestimmen und so verhindern, dass diese durch die Innenstadt zum Stadion marschieren. Die Sportclubs sollen bei diesen Auflagen ein Wort mitreden können. Die Stadt St. Gallen kennt diese Bewilligungspflicht für Sportveranstaltungen bereits seit einem Jahr. Das gehe problemlos, sagen die Behörden. Die Behörden sollen einfach ein Spiel verbieten können. Karin Keller-Sutter von der KKJPD betont, dass es dafür aber weiterhin sehr viel brauche.
Man muss ja auch begründen, warum. Nur weil sich beispielsweise Personen nicht an eine Route halten, das reicht natürlich noch nicht, um ein Spiel gänzlich abzusagen. Es müsste dann schon zu großen Ausschreitungen gekommen sein, zu schweren Gefährdungen von Leib und Leben. Aber dann wäre ja der Druck der Öffentlichkeit, seien wir ehrlich, ohnehin groß zu sagen, man sagt beispielsweise einmal ein Spiel ab.
Die Swiss Football League allerdings wehrt sich. Sie will weniger strikte Auflagen und dass die Bewilligungspflicht nicht obligatorisch wird. Die Fanorganisationen wehren sich grundsätzlich dagegen und auch gegen andere Vorschriften. Sie betonen, dass sie durchaus fähig seien, sich selber Regeln und Grenzen zu setzen. Daniela Worps, Geschäftsführerin der Europäischen Fanorganisation in Hamburg, die rund 40 Länder vertritt.
Natürlich braucht es immer gewisse Rahmenbedingungen. Also der Verein muss schon auch Grenzen setzen. Aber in allererster Linie brauchen die Fans die Möglichkeit, das erstmal unter sich klären zu können. Also ohne Dialog mit Fans funktioniert das nicht. Und die Fans können da einen sehr wichtigen Beitrag leisten, um diese Grenzen auch mitzudefinieren.
Daniela Worps verweist auf Experimente mit Fanzügen in Dänemark und der Schweiz, wo die Fans selber für die Ordnung im Zug verantwortlich sind und dies schaffen. Oder Norwegen, dort gäbe es deutlich weniger Probleme mit Fackeln, seit das Abbrennen in klar begrenzten Zonen erlaubt sei. Karin Keller-Sutter anerkennt diese Erfolge.
Aber es gibt eben auch andere, die unkontrollierbar sind und die Straftaten begehen. Und letztlich, ich meine, die öffentliche Hand muss natürlich dort, wo Straftaten begangen werden, sein, dass beispielsweise Personenschäden oder eben Sachschäden, muss die öffentliche Hand einschreiten. Und man kann nicht einfach, weil sich das im Umfeld von Sportveranstaltungen abspielt, wegsehen.
Wie die umstrittene Bewilligungspflicht gehandhabt wird, bleibt letztlich im Ermessen der Kantone. Dieser Spielraum und die unterschiedlichen Erfahrungen mit den Fans in den einzelnen Städten dürften aber dazu führen, dass der Umgang mit Gewalt an Sportveranstaltungen ein Thema bleiben wird.
Seit gestern debattiert in New York der UNO-Sicherheitsrat über eine Syrien-Resolution, die die Gewalt des Assad-Regimes gegen Aufständische verurteilen soll. Die Europäer und die Amerikaner unterstützen den Vorschlag der Arabischen Liga, Russland und China sperren sich. Erstaunlich zurückhaltend in der ganzen Diskussion ist die Türkei. Dabei hat der Premier Erdogan seinen einstigen Verbündeten, den syrischen Präsidenten Assad, noch Ende November zum Rücktritt gedrängt. Ich habe Michael Thumann, Korrespondent der Zeit in Istanbul, gefragt, wie erklärt er sich die türkische Zurückhaltung?
Erdogan hat im vergangenen November sehr stark reagiert. Er hat eine sehr starke Rhetorik angewandt und das war eigentlich gar nicht durchzuhalten. Insoweit würde ich eher sagen, das ist jetzt eine Normalisierung. Die Türkei, insbesondere Außenminister Davutoğlu, ist in sehr engem Kontakt mit der Arabischen Liga. Das heißt also, hinter den Kulissen ist die Türkei sehr stark eingebunden.
Und die Position hat sich nicht geändert?
Die Position hat sich nicht geändert. Nach dem grundsätzlichen Richtungswechsel, den sie im vergangenen Frühsommer vollzogen haben, wo sich die Türkei von ihrem engen Freund Bashar Assad abwandte, zu einem Gegner dieses Regimes geworden ist.
Neben diesen diplomatischen Aktionen beherbergt die Türkei ja auch den Befehlshaber der syrischen Widerstandsarmee, der lebt in einem Flüchtlingslager in der Türkei. Das heißt, die Türkei unterstützt den Widerstand auch sehr praktisch und sehr tatkräftig.
Ja, das tut sie absolut. Sie bietet der Opposition eine Heimstatt, sie bietet ihr Unterschlupf, insbesondere eben auch für die Führer der Freien Syrischen Armee. Allerdings liefert sie meines Wissens nach keine Waffen. Das wäre auch ein gefährlicher Schritt für ein Nachbarland, weil das schon der Beginn einer Art von Intervention wäre. Sie ist aber komplett auf den Seiten der Opposition. Sie ist vielleicht sogar eigentlich das wichtigste Land für die Opposition derzeit als Nachbarland, wo Kongresse stattfinden, wo eben auch die Führer der syrischen Armee sich organisieren und planen für das, was sie in Syrien machen. Insoweit ist die Türkei eine ganz wichtige Basis für die syrische Opposition gegen Assad.
Und wieso eigentlich diese so klare türkische Unterstützung der Opposition? Immerhin war das Verhältnis zum Assad-Regime bis vor kurzem noch sehr freundschaftlich.
Das hat sich gewandelt, weil die Türken im arabischen Frühling umgedacht haben. Sie hatten vor dem arabischen Frühling bis Ende 2010 enge Beziehungen sowohl zu Gaddafi wie zu Assad, wie zu diversen anderen Diktatoren der Region. Und sie haben gemerkt, dass wenn sie weiter zu diesen Diktatoren halten, dass sie einfach auf der Verliererseite der Geschichte stehen würden und womöglich am Ende ziemlich isoliert dastehen würden im Nahen und Mittleren Osten. Und deshalb haben sie diesen Schwenk vollzogen, der von Außenminister Davutoğlu in strategischer Überlegung war, dass man langfristig bei den Demokraten in der Region stehen möchte als Demokratie in der Region. Und das Ganze wiederum begleitet dann von Erdogans sehr starker Rhetorik, die einfach manchmal übers Ziel hinausschießt, die Dinge dann aber sehr plastisch und sichtbar macht natürlich für die Welt. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Türkei jetzt, was die Aufstandsbewegung in der arabischen Welt angeht, in aller Regel immer auf der Seite der aufständischen bzw. der demokratischen Bewegung steht. Und das ist für die Türkei eine langfristige strategische Entscheidung.
Die gewissermaßen härteste Maßnahme, die Ankara gegen Syrien ergriffen hat bis jetzt, sind Sanktionen, Wirtschaftssanktionen. Werden die auch wirklich durchgezogen?
Soweit ich das aus eigener Anschauung an der Grenze südlich von Gaziantep im Südosten der Türkei sehen konnte, ja, da ist einfach im Vergleich zum vergangenen Jahr der Handelsverkehr, der Lkw-Verkehr radikal zurückgegangen. Es bestätigen auch türkische Unternehmer, dass einfach mit dem syrischen Handel derzeit nicht mehr viel läuft. Zugleich ist eben auch die Türkei ausgefallen für Syrien als Transportweg nach Europa und insoweit kann man schon davon sprechen, dass diese Sanktionen durchgesetzt werden. Man muss allerdings zugleich sagen, dass sie immer noch begrenzt sind. Da ist also immer noch Raum nach oben offen, wie man Syrien mit stärkerem Embargo belegen könnte.
Einen Schritt weiter zu gehen, eine militärische Intervention gegen Syrien, gegen das Assad-Regime, das hat die Türkei bislang ja immer abgelehnt. Könnte sich denn das ändern, wenn das Blutvergießen in Syrien weitergeht, so wie bisher?
Sich ändern, ja, wenn die Lage eskaliert, wenn, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn sich die Arabische Liga, womöglich dann noch im Konzert mit dem UN-Sicherheitsrat oder gedeckt durch den UN-Sicherheitsrat, zu so etwas entschließen würde. Ich glaube, die Türkei wird sehr darauf achten, dass sie sich von der Mehrheit der arabischen Staaten in dieser Frage nicht entfernt, weil ihr eben gelegen ist, einfach mit den großen Staaten wie Ägypten, Saudi-Arabien, aber eben auch mit Katar engen Schulterschluss in dieser Sache zu halten. Da sehe ich bisher noch nicht recht den Weg, wie es zu einer Intervention kommen kann, da sich Russland und auch China im UN-Sicherheitsrat auf die Hinterbeine stellen. Aber ich will das nicht ausschließen, dass es irgendwann mal zu einer solchen Situation kommen könnte. Und wenn die Araber dabei sind, dann wäre die Türkei, glaube ich, auch dabei.
Vor einem Jahr, als diese Konflikte in Syrien zwischen der Opposition und dem Assad-Regime begannen, da wurde die Türkei ja immer als mögliche Vermittlerin gehandelt. Ist denn das jetzt auch noch denkbar oder ist da nach diesem doch sehr deutlichen Positionsbezug der türkischen Regierung gegen Assad einfach zu viel Geschirr zerschlagen?
Ich glaube nicht, dass die Türkei vermitteln kann. Es gibt keinen rechten Draht zwischen dem syrischen Regime und der türkischen Regierung. Ich bezweifle aber überhaupt, dass man zwischen beiden Seiten wirklich vermitteln kann, denn so wie die Positionen derzeit sind, einerseits des syrischen Regimes und andererseits der Opposition, ist da auch keine richtige Brücke derzeit zu bauen. Da müsste sich Bashar Assad ganz stark bewegen bzw. einfach abtreten.
Michael Thumann ist Nahost-Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit mit Sitz in Istanbul. Angela Merkel ist derzeit in China unterwegs. Die Kanzlerin der größten Wirtschaftsmacht Europas versucht, die chinesische Führung von den Vorzügen des Investitionsstandorts Europa zu überzeugen. Einfach ist das nicht. Die schwächelnde Konjunktur und die nicht enden wollende Eurokrise machen aus Angela Merkel eine Bittstellerin in Peking. China-Korrespondent Urs Morf.
Für Deutschland ist China der zweitwichtigste Handelspartner überhaupt. Umgekehrt ist die BRD für China ebenfalls ein wichtiger Absatzmarkt und auch ein seit Jahrzehnten verlässlicher Lieferant von Investitionskapital, Know-how und modernster Technik. Trotzdem ist das Verhältnis beim Besuch von Angela Merkel bei Wenjiabao ein ungleiches. China solle doch mit seinen riesigen Devisenreserven beim Aufstocken des Rettungsschirms für den angeschlagenen Euro helfen. So ganz klar Merkels wichtigstes Anliegen. Aber damit stößt sie beim Pekinger Regierungschef und dessen Zentralbanker nicht auf wirklich offene Ohren. Kein Wunder, Seit Monaten diskutiert Europa, auf wie viel von ihren Guthaben Griechenlands Gläubiger verzichten müssen. Die Schuldenkrise zieht immer weitere Kreise. Warum sollte da ausgerechnet China sein Kapital aufs Spiel setzen? Wenjiabao drückt das natürlich diplomatischer aus. Er sagt, im Interesse einer stabilen Weltwirtschaft werde China sich auch für einen stabilen Euro einsetzen. Aber die Hauptaufgabe liege bei den europäischen Ländern. Diese sollten zuerst endlich die nötigen Reformen bei der Haushaltspolitik durchführen. Unter dem Strich heißt das trotzdem, macht erst eure Hausaufgaben, vorher gibt es nichts. Dafür rennt Merkel mit ihrem zweitwichtigsten Wunsch, dem nach mehr chinesischen Direktinvestitionen für Deutschland, offene Türen ein. Denn Chinas Unternehmen, staatliche, aber auch große private, sind in Europa zunehmend auf Schnäppchenjagd. Nicht nur in Deutschland, aber auch. Zuletzt vor ein paar Tagen der Shanghaier Baumaschinenkonzern Sany Heavy, der sich den süddeutschen Betonpumpenhersteller Putzmeister einverleibte. Dass der chinesische Investitionstourismus noch weiter zunehmen wird, davon kann man ausgehen, zumindest solange der ostasiatische Wirtschaftsriese auf Wachstumskurs bleibt. Zwar hat sich die Konjunktur auch in China im letzten Jahr leicht abgeschwächt, von BIP-Zuwachsraten von fast schon chronisch über 10% und damit immer hart an der Überhitzungsgrenze auf 9,2%. Ein im weltweiten Vergleich immer noch beneidenswert hohes Wachstum.
Urs Morf aus Peking. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio. Hier geht es weiter mit umstrittenen Praktiken in der Schweizer Wissenschaft. Echten Wahlen im Emirat Kuwait und einem umtriebigen Gefängnispater in Nairobi. Es war von Anfang an ein heikles Projekt, das der Schweizerische Nationalfonds unterstützte. Eine Öffentlichkeitskampagne für Gentests. Die Vision, jeder Normalbürger soll seine Gene testen können, um Krankheitsrisiken früh zu erkennen. Doch nun musste der Nationalfonds zurückkrebsen. Nicht etwa, weil die Gentests umstritten sind, sondern weil die Projekteingabe nicht den Vorschriften entsprach. Christian Heuss.
Ernst Hafen, Professor an der ETH und der Uni Zürich, ist eine der Wissenschaftskoryphäen der Schweiz. Der international renommierte Molekularbiologe setzt sich ein für eine offene Diskussion über Gentests. Er organisiert dazu Veranstaltungen, Tagungen und gibt Interviews in der Sonntagspresse.
Ich möchte eine Diskussion zu einem Thema anregen, das in den nächsten 1 bis 2 Jahren auf unsere Gesellschaft zukommt.
Für seine Sensibilisierungskampagne erhielt er 135.000 Franken vom Schweizerischen Nationalfonds. Der Präsident des Schweizerischen Nationalfonds, Dieter Imboden, sagt warum.
Der SNF hat sich für das Projekt von Herrn Hafen entschieden, weil das Projekt von Kommunikationsfachleuten für gut befunden wurde und den Kriterien und den Zielen unseres Programms entspricht. Es lädt ein zur breiten Diskussion einer aktuellen Forschungsfrage.
Auch die Uni und ETH Zürich steuern Gelder bei für die Gentest-PR-Offensive. Geplant ist die Website meingenomundwir.ch, öffentliche Veranstaltungen sowie Schulbesuche. Um mediale Wirkung zu erzielen, schlägt das Projekt die Erbgutanalyse eines prominenten Schweizers vor. Er soll als Botschafter in dieser Sache agieren. Ernst Hafen betont den Nutzen von allgemein erhältlichen Gentests für die medizinische Forschung, denn aus den erfassten genetischen Daten könne die Forschung Schlüsse über den Zusammenhang von Erbgut und Krankheiten ziehen.
Da sehe ich den großen Vorteil, dass jeder von uns mit seinem einzigartigen Genom und seiner einzigartigen Gesundheitsgeschichte einen sehr wichtigen Beitrag zur medizinischen Forschung und zur Aufklärung von Ursachen von Krankheiten, möglichen Therapien leisten kann.
Amerikanische Firmen verkaufen die Auswertungen solcher Untersuchungen auch an Dritte weiter. Anita Rauch, die Leiterin des Instituts für medizinische Genetik an der Universität Zürich, distanziert sich auch deshalb von diesem Projekt.
Weil ich einfach dieses Konzept nicht unterstützen möchte. Das widerspricht einfach meinen Vorstellungen von solider Forschung und auch die Patientenrechte und Bedürfnisse scheinen mir da nicht entsprechend berücksichtigt.
Auch Andreas Papasotiropoulos, Mediziner und Forscher an der Universität Basel, verurteilt diese Öffentlichkeitskampagne aufs Schärfste. Er zweifelt an der Relevanz von Gentests für die Forschung.
Es ist unseriös und es ist eine Irreführung der Bevölkerung. weil da der Name der Wissenschaft erwähnt wird und natürlich die Bevölkerung dann glaubt, dass, wenn es von der Wissenschaft kommt, dass es Hand und Fuß hat.
Umso erstaunter war Papa Sotiropoulos, als er erfuhr, dass sein Name auf dem Förderungsgesuch zu dieser PR-Kampagne erscheint. Er wird als Mitglied eines wissenschaftlichen Beirats, eines Advisory Boards, aufgeführt. Das haben Recherchen von Schweizer Radio DRS ergeben. Er sei nie für eine Funktion eines wissenschaftlichen Beirats angefragt worden und hätte dieses Gesuch nie unterstützt, geschweige denn mit seinem Namen Glaubwürdigkeit gegeben. Dieser Beirat auf dem Gesuch umfasst insgesamt 8 Akademiker, darunter den Dekan einer medizinischen Fakultät und einen emeritierten Universitätsrektor. Mehrere Personen wussten nichts von Havens Gesuch. Für diesen Umstand entschuldigte sich der ETH-Professor gestern gegenüber den Betroffenen in einem E-Mail, das Radio DRS vorliegt. Andreas Papasotiropoulos hat juristische Schritte gegen die Bewilligung dieses Gesuchs wegen wissenschaftlichem Fehlverhalten in die Wege geleitet. Der Schweizerische Nationalfonds hat inzwischen die Notbremse gezogen. Das bewilligte Gesuch ist, bis weitere Abklärungen getroffen sind, sistiert. Dieter Imboden, Präsident des Nationalen Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds.
Wir nehmen diese Kritik sehr ernst. Seit wir sie kennen, haben wir versucht, sämtliche Abklärungen zu machen. Und im Augenblick konnten wir noch nicht mit allen involvierten Personen reden. Im Augenblick ist das Projekt noch nicht freigegeben.
Ernst Haven will zu den Vorwürfen nicht weiter Stellung nehmen. Er habe aber einsehen müssen, dass seine persönlichen Ansichten zu Gentests die offene Diskussion dieses Themas ernsthaft gefährde.
Ich habe mich daher entschlossen, als Projektleiter und als Mitglied der Begleitgruppe zurückzutreten.
Ob mit diesem Schritt die Informationskampagne des Schweizerischen Nationalfonds gerettet wird, ist allerdings fraglich. Was zurückbleibt, ist ein Scherbenhaufen, auch für den Nationalfonds. Er steht in der Kritik, die Gentest-Sensibilisierungskampagne ungenügend geprüft und bewilligt zu haben, gegen den Widerstand von Fachleuten mit Rang und Namen.
Wissenschaftsredaktor Christian Heuss. Heute wählt der kleine, aber reiche Golfstaat Kuwait ein neues Parlament. Fast 300 Kandidaten bewerben sich um 50 Sitze, unter ihnen 2 Dutzend Frauen. Der Wahlkampf war äußerst heftig und tagelang von Krawallen begleitet, denn das Parlament in Kuwait hat tatsächlich etwas zu sagen. Und es befindet sich in einem Dauerkonflikt mit dem autokratischen Regime. Die Wahlen dürften diesen Konflikt noch verschärfen, Fredrik Steiger berichtet.
In den meisten Golfmonarchien sorgen Wahlen nicht für Aufregung. Die wenigsten Bürger gehen überhaupt an die Urnen. Sie wissen, dass die Räte, die sie wählen, kaum Einfluss haben. In Kuwait jedoch werden Wahlkämpfe heftig, ja erbittert geführt. Auf allen Kanälen wird aufgerufen, wählen zu gehen. Die Kandidaten, darunter auch Frauen, mobilisieren intensiv. Traditionell, indem sie Wähler zu Diskussionsrunden, sogenannten Divanias, einladen, neuerdings auch mit Propagandafilmen auf YouTube. Parteien sind zwar verboten, doch es gibt politische Lager mit sehr unterschiedlichen Zielen. Es gibt die Regierungstreuen, es gibt konservative Islamisten und es gibt liberale Gruppen. Der arabische Frühling befeuert nun zusätzlich die Jugend, sagte die Protestlerin Lam Al-Fadala im Sender Al Jazeera.
The number of protesters was, I would say, more than...
Teilweise demonstrierten über 10.000 Leute. Das sind viele in einem winzigen reichen Land mit einem rundum Sozialstaat, wo es weder Arbeitslosigkeit noch wirtschaftliche Not gibt. Doch empörend seien die Korruptionsfälle, in die Dutzende von Spitzenpolitikern verstrickt sind. Verbreiteter als anderswo in der Region ist die Korruption in Kuwait vermutlich nicht. Bloß anders als in Saudi-Arabien, Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten dürfen Missstände hier thematisiert, darf gegen sie protestiert werden, sagt Edward Gnem, Ex-US-Botschafter in Kuwait.
They can go out in the streets, they can protest, they can speak their minds.
Das kuwaitische Parlament sei ein Ort freimütiger Debatten, ein echtes Gegengewicht zur Regierung.
This has been a parliament or a parliamentary system where people have voiced opposition and expressed their views of demonstrations.
Das Parlament kann Gesetze vorschlagen, Projekte kippen, es kontrolliert die Regierung und stürzt den mehrfach Minister. Doch die Regierung wird nicht vom Parlament, sondern vom machtbewussten Emir ernannt, dessen Familie, die Al-Sabahs, zieht seit Jahrzehnten die Fäden und lässt höchstens ein bisschen Demokratie zu. Christian Koch, von der Denkfabrik Gulf Research Center.
Das wichtigste Ziel der Familien, selbst an der Macht zu bleiben, wie nun auch immer. Das möchte man nicht jetzt, also das ganze System als solches untergraben und alles aufgeben.
Ein autokratisches Regime neben einem selbstbewussten Parlament. Dieses Systemproblem macht Kuwait seit Jahren unruhig. Alle paar Monate wird die Regierung aufgelöst oder umgebildet. Zum vierten Mal in 6 Jahren wird nun vorzeitig gewählt. Die jetzige Wahl dürfte die oppositionellen Kräfte stärken. Das wird den Konflikt weiter anheizen, solange die Al-Sabahs nicht echt bereit sind, Macht abzugeben.
Dann wird sich der Druck auch erhöhen und dann kommt vielleicht auch so langsam in die Diskussion vielleicht andere Regierungsformen.
Und andere Führer. Noch will kaum jemand in Kuwait die Al-Sabahs stürzen, zumal es den meisten Bürgern wirtschaftlich gut geht. Aber immer mehr finden, ihr Land mache zu wenig aus dem enormen Ölreichtum, zu viel werde verschwendet, es fehlten Visionen und das Volk werde zu wenig einbezogen. Golfstaatenexperte Koch befürchtet deshalb,
es wird eine Zeit sein, die relativ instabil sein wird, wo es immer mal wieder zu Auseinandersetzungen kommen wird zwischen Regierung und Gesellschaft.
Ein instabiles Kuwait bereitet weit über die Region hinaus Sorgen. Ein Chaos im Land mit den 4 größten Erdölreserven der Welt käme zurzeit äußerst ungelegen, gerade angesichts des sich zuspitzenden Konflikts mit dem Iran.
Fredrik Steiger berichtet. Die kenianische Hauptstadt Nairobi ist gefährlich. Raubüberfälle und Entführungen sind an der Tagesordnung. Verhaftungen ebenfalls. Dementsprechend überfüllt sind die Gefängnisse von Nairobi. Allein im Langgate-Frauengefängnis leben auf 1200 Quadratmeter 300 Frauen. Besuchen kann man sie eigentlich nicht, außer man heißt Meinberg und ist Pater. Oder Patrick Wülser, der konnte den Schweizer Gefängnispfarrer nämlich begleiten.
Sonntagmorgen im Langate-Frauengefängnis. Im Hof hinter hohen Mauern waschen Frauen in einem Bottich ihre Kleider, während ihre Kinder lachend und schreiend herumrennen. Es gibt 4 Latrinen ohne Türen, Gittertore führen in dunkle, schlecht riechende Höhlen. Es sind die Schlafräume. Wer hier landet, hat nichts zu lachen. Die 29-jährige Anne sitzt hier seit bald 4 Jahren.
In this room we are sleeping about 100 people. 4 per bed. Per bed like per mattress holds 2 people.
In diesem Raum schlafen rund 100 Leute. 4 pro Etagenbett, 2 pro Matratze. Für alle gibt es eine Toilette und ein Lavabo. Einmal pro Jahr dürfen wir unsere Familien empfangen. Sonst gibt es keinen Kontakt. Unsere wenigen Dinge verstauen wir in diesen alten Margarinekübeln unter den Betten. Wenn es kein Wasser hat, und das kommt oft vor, dann brauchen wir die Kessel, um Regenwasser aufzufangen. Privatsphäre gibt es hier keine.
And we put under the bucket. But actually don't have any privacy here.
Bis die Kinder 3-jährig sind, wohnen sie bei den Müttern im Gefängnis. Der Bau aus dem letzten Jahrhundert ist modrig und düster. Der einzige Lichtblick ist für viele der Besuch von Peter Meinberg. Der Schweizer Benediktinerpater liest hier jeden Sonntag die Messe. In einer Abstellkammer packt er aus einem Köfferchen seine Kirche aus. Ein silbernes Kreuz, einen Messbecher und seine weiße Soutane. Die Frauen tragen schwarz-weiße Gefängniskleidung und singen. Peter Meinberg predigt an diesem freudlosen Ort auf Kiswahili über die Freude. Gaudete, freut euch, ein Ausdruck, der von Apostel Paulus stammt. Er notierte ihn in Philippi, wo er grundlos ins Gefängnis geworfen wurde. Er hat gesungen, worauf ein Erdbeben alles aufbrach. Hier in Langate singen die Frauen jeden Sonntag, aber die dicken Mauern bleiben stehen. Peter Meinberg lebt und arbeitet schon seit 50 Jahren in Afrika. Er war mit dem Motorrad in Tansania als Missionar und Lehrer unterwegs, betete mit Sterbenden während des Völkermordes in Ruanda und seit 11 Jahren ist er nun Gefängnisseelsorger in Nairobi. Er sei hier für alle da, egal ob es Christen, Muslime oder Atheisten seien. In erster Linie begegne er Menschen mit ihren Nöten und Hoffnungen.
Wer immer eben unter die Räuber gefallen ist, denen möchten wir helfen, die möchten wir aufrichten. Öl und Wein in ihre Wunden gießen, damit sie gesund werden, auf den Esel laden und in die nächste Herberge bringen und vielleicht noch ein paar Tage bezahlen, damit sie wieder gesund rauskommen.
Unter die Räuber fallen könne man schneller, als einem lieb sei, etwa wenn eine Frau ihren tyrannischen Ehemann erschlägt.
Frauen, die zum Beispiel vergewaltigt werden von Männern, von ihren Ehemännern, die geschlagen werden, die das ganze Leben lang Gefangene ihrer Familie, also ihrer Männer sind. Der Mann hat ja für sie bezahlt, hat Brautpreis bezahlt und dann meinen die Männer, jetzt können sie machen mit ihren Frauen, was sie wollen. Ne?
In Kenia hat die Mehrheit der Bevölkerung keinen direkten Zugang zu Wasser oder Strom und auch nicht zu einem verlässlichen Rechtssystem. Die Frauen im Langate-Untersuchungsgefängnis warten zum Teil seit Jahren auf eine Verurteilung oder einen Freispruch. Wer kein Beschleunigungsgeld bezahlt, muss warten, schlecht verpflegt, unwürdig gekleidet, 20 Stunden pro Tag zusammengepfercht in dunklen Räumen.
Kenia hat eigentlich einen viel zu guten Ruf in Europa. Das ist gar nicht verdient, denn die Korruption ist also haarsträubend.
Deshalb organisiert Meinberg Anwälte, bezahlt Schulgelder, bringt Post und verbreitet Freude. Auch wenn es vielleicht nur die Freude ist, von jemandem angenommen und verstanden zu werden. Und die Kraft, Freude zu verbreiten, scheint dem 82-jährigen Benediktiner nicht verloren zu gehen. Ein Leben in der Schweiz wäre vielleicht bequemer gewesen, aber sicher nicht schöner, murmelte er.
Ich gehe in die Schweiz, um zu sammeln oder vielleicht einmal für eine medizinische Untersuchung, aber weil ich so viel Emotionales, Materielles und einfach meine ganze Person und meine Geschichte investiert habe, jetzt in Kenia, früher in Tansania, aber Kenia ist wirklich meine Heimat geworden.
Deshalb bleibe er hier, bis er einmal definitiv gehen müsse. Und gehen wolle er nicht aus einem Bett in der Schweiz, sondern mitten aus seiner Arbeit hier in Afrika.
Das war Patrick Wülsers Reportage aus dem Gefängnis in Nairobi. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Marcel Jecke, für die Nachrichten Susan Schmucke, am Mikrofon Roman Villinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.